Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 76. Und wir befinden uns gerade, wenn ich das richtig mir im Kopf überlege, irgendwo zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dementsprechend haben wir heute eine etwas speziellere Folge. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen jetzt schon so ein bisschen ausgelaufen von der letzten Folge. Aber das wird nochmal richtig toll.
Genau, wie wir schon Ende letzter Folge gesagt haben, ist diese Folge auch voraufgezeichnet. Das heißt, nicht wundern, wir tragen dieselben Klamotten, nicht, weil wir uns eine Woche lang nicht gewaschen und umgezogen haben, sondern weil wir das quasi direkt hintereinander aufgenommen haben. Und so müsst ihr quasi nicht eine Woche ohne Radio Ravnica auskommen. Und weil wir eben voraufgezeichnet sind, haben wir uns überlegt, machen wir mal ein bisschen was anderes. Deswegen keine News, keine Turnierergebnisse, keine Spoiler, selbst wenn in der Zwischenzeit neue von dem denn gekommen sein sollten, sondern wir reden ein bisschen über uns und, sag ich mal, unsere Beziehung zu Magic the Gathering, wie jetzt angefangen, was mögen wir so sehr daran und all sowas. Marc, das war ja auch mit, beziehungsweise das war ja auch deine Idee. Wie bist du darauf gekommen oder wie, was wolltest du quasi herausfinden mit dieser Frage?
Ja, also für mich ist es einfach interessant, erstens zu hören, was es dich zu Magic getrieben hat, wie du dazu gekommen bist. Auch was das Createn von Content generell zu dem ganzen Aufbau von Radio Ravnica und so weiter, was dich da ein bisschen bewogen hat. Mhm. Und das ist für mich einfach interessant, das für andere Leute rauszufinden. Vielleicht ist es auch für die Zuschauer, beziehungsweise die Zuhörer auch mal interessant zu sehen, okay, wo kommen die beiden der Jungs denn her? Im Sinne von, warum redet der eine gefühlt nur von Turnieren und der andere nie. Und also als Beispiel jetzt. Ja. Einfach damit die Leute wissen, woran sie sind und wir uns einfach jetzt auch ein bisschen die Zeit jetzt ein bisschen unterhalten können, während andere Leute zuhören.
Genau, also das Ding ist ja, wo wir quasi zum Anfang von Radio Ravnica kommen. Am Anfang war ja quasi das ganze Ding wo ich halt zu Franz zugegangen bin und habe gesagt, hey, wollen wir diesen Podcast machen? Und er hat gesagt, jo, die Leute kannten Franz schon als Waisengames und ich bin dann irgendwie dazugekommen und so über die Folgen, wo es ja dann doch, ich habe eben schon gesagt, 76 mittlerweile von Radio Ravnica gibt, haben die Leute mich so ein bisschen kennengelernt. Aber ich finde es auch tatsächlich sinnvoll, wenn auch, obwohl du schon auch sehr lange Zeit Content machst, dass wir mal ein bisschen einfach reden, wie das denn überhaupt angefangen hat. Denn ein Thema, was mich persönlich und wahrscheinlich auch viele von euch auch ständig irgendwo interessiert, ist halt neue Spieler. Wie kriege ich teilweise Freunde dazu, das vielleicht mal auszuprobieren? Wie erklärt man Magic the Gathering für solche neue Spieler und für neue Leute? Und da würde ich direkt mal anfangen, dich zu fragen. Wie hat's denn bei dir angefangen? Was war denn so deine erste Edition, deine ersten Erfahrungen mit Magic the Gathering?
Also meine ersten Karten waren gefakte Karten, die mein damaliger bester Freund, mittlerweile Nachbar, aus seinem Taiwan-Flug, also aus seinem Urlaub mitgebracht hat.
Okay.
Also ich habe damals schon relativ viel und auch sehr competitive für das Alter Yu-Gi-Oh! Gespielt und war dieser eine Junge auf dem Schulhof, der wusste, wie man Pokémon-Karten spielt. Ja. Und ich habe auch das Digimon-Kartenspiel damals, das erste Dragon Ball Z-Kartenspiel, also alles, was eben mit Kartenspielen zu tun hat, hat mich fasziniert. Und dann brachte eben mein Nachbar so Karten mit. Und das war ein neues Spiel. Und dementsprechend haben wir dann angefangen, dieses neue Spiel zu spielen. Und ja, das war so 2004 rum, ungefähr. Und dann kam in Yu-Gi-Oh! Die erste Banned-List, nachdem ich auf der deutschen Meisterschaft war. Und ich konnte mein Deck nicht mehr spielen. Und Yu-Gi-Oh! War kacke. Also habe ich gesagt, hey, dieses Kartenspiel, was du mitgebracht hast, das wird jetzt mein neuer Hype. Und das ist es jetzt seit 16 Jahren.
Das ist schon eine 17. ordentliche Zeit.
Ja.
Das ist, tatsächlich ist es bei mir so ein bisschen dann doch jüngerer Natur. Lustigerweise kann man immer noch da draußen ein Video finden von einem Livestream, wo ich original zum ersten Mal Magic-Karten öffne und in der Hand habe, wo ich damals, okay. ich hatte damals so ein Let's Play-Kanal, wie irgendwie gefühlt jeder ein Let's Play-Kanal.
Ja, ich hatte. Auch.
Ja. Und ich habe das mit einem Kumpel von mir gemacht, mit dem guten Jason, an dieser Stelle ganz lieb gegrüßt. Und wir haben uns, das Ding war, wir haben beide in unserer Jugend Yu-Gi-Oh! Lange Zeit gespielt. Auch so semi-competitive, also jetzt maximal so auf lokalen Events, jetzt nicht Weltmeisterschaften oder sowas. Oder größeren Meisterschaften. Und unser Mathelehrer, lustigerweise, weil, ach so, ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich habe quasi Sekundar, also die weiterführende Schule bis zur Realschule gemacht, also meinen Realschulabschluss gemacht, dann eine Ausbildung gemacht, ein Jahr gearbeitet, also 3 Jahre Ausbildung, 1 Jahr gearbeitet, danach gemerkt, ah, das ist es nicht. Ich mach mal noch Abi nach und habe dann auf dem quasi zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt, habe danach studiert und jetzt bin ich quasi jetzt, wo ich jetzt bin. Und dann habe ich halt im Abi Jason kennengelernt und wir haben uns dann angefreundet. Wir waren beide so videospielaffin und halt auch generell so Nerd-Themen, so die ganzen Filme, die auch dann zu der Zeitpunkt rauskamen, so die ganzen Marvel-Sachen und so weiter, waren immer ein großes Thema. Game of Thrones war ein Riesenthema, als es dann damals rauskam. Oh, ja. Und dann haben wir halt mit meinem damaligen Mathelehrer gesprochen, der eben auch Nerd war. Er war großer Herr der Ringe-Fan und eben halt auch Magic the Gathering hat er früher gespielt. Und als wir dann quasi unseren Abschluss gefeiert haben, wir alle vor dem Gebäude dann gegrillt haben und sommerfetenmäßig so ein bisschen geredet haben, meinte er halt, er kennt da so einen Laden, wenn wir uns halt für Magic the Gathering interessieren würden, wo man mal hingehen kann, wo man ganz gut Magic-Karten kaufen kann. Und das war,
ich kenne deinen Mathelehrer.
Das war tatsächlich der Fischkrieg, wo ich dann einfach mit ihm quasi, also mit Jason hingefahren bin, als der Sommerfest war. Und da habe ich meinen Mathelehrer getroffen, da habe ich unter anderem damals dich schon getroffen, den Ralf getroffen. Und damals natürlich noch nicht so viel Kontakt zugehabt, weil ich war sehr, sehr nervös am Anfang. Ich dachte, okay, alle Nerd-Vollprofis, die jetzt hier alles schon kennen und ist dann auch
ein, du als Nerd-Anfänger.
Sozusagen, zumindest als Magic-Anfänger. Und ja, da habe ich mich dann zum ersten Mal so richtig dann informiert. Wobei tatsächlich dieser Stream, den ich eben quasi angemerkt habe, also diesen Let's Play-Kanal, den ich mit Jason gemacht habe, da haben wir halt dann einmal so ein, ich glaube, es waren 4 bis 6 Stunden oder so, wo wir uns beide Deckbuilders Toolkit von Amonkhet damals geholt haben.
Okay, cool.
Und die aufgemacht haben, wir hatten keine Ahnung von Magic, wussten nicht, wie man es spielt. Und wir haben quasi im Stream mit dem Chat zusammen, die uns dann so ein paar Sachen erklärt haben, die Sachen geöffnet, uns angeschaut und tatsächlich unnötig kompliziert mit 3 Webcams, die an einem PC angeschlossen waren. Wir wollten dann einmal eine Karte groß zeigen. Da haben wir dann so einen Kartenscanner quasi gemacht, wo wir dann auf dem Ort die Karte hinlegen konnten. Dann konnte der Chat die lesen und so weiter. Und ja, wie gesagt, das kann man immer noch auf YouTube finden. Ich kann es auch mal verlinken, wenn ihr euch das wirklich interessiert. Und das waren quasi so meine ersten Schritte. Also über meinen Mathelehrer und diesen Let's Play-Kanal, wo ich live streamt habe, zum Fischkrieg, zum Deckbuilders Toolkit und dann meine ersten Magic-Erfahrungen. Ja, und halt eben, ich meine, Amonkhet ist jetzt auch nur so eine Handvoll Jahre entfernt. Also es ist jetzt ja gar nicht so lang entfernt quasi, ne?
Interessanterweise, wenn ich das richtig einschätze, und ich schätze deinen Mathelehrer, glaube ich, richtig ein, es ist auch derjenige, der mich tatsächlich zum Legacy gebracht hat.
Oh, wow, krass.
Das ist ganz interessant und witzig.
Ja, also mich würde mal interessieren, weil, also ich weiß, dass er mit Magic, dass er Magic, glaube ich, nicht mehr spielt.
Nein, tut er nicht mehr.
Aber er hat tatsächlich auch eine Online-Präsenz, weil er so einen Metal-Blog auch hat.
Genau.
Wenn wir über den, genau, dann reden wir über denselben tatsächlich. Ja, wir reden
über dieselbe Person. Das ist die Person, die auch relativ viele, wo ich weiß, dass die Leute zuhören, auch kennen, weil aus meiner Clique schauen ja auch ein paar Leute zu. Und so ziemlich jeder aus meiner Clique, aus meiner Legacy-Clique, der schon ein bisschen was dabei ist, kennt diese Person ebenfalls.
Ja.
Weil wir sind damals auch ganz viel zusammen rumgefahren und haben auch auf Turniere zusammen gespielt und was nicht alles.
Ja, ziemlich verrückt. Also dieser besagte Mathelehrer, der war auch immer, also der war für mich halt schon immer der coolste Mathelehrer. Ich bin nicht jemand, der viel mit Mathe anfangen kann. Aber er hat halt auch mal so, wir hatten eine Zeit lang auch so eine Projektwoche, wo wir dann wirklich eine Woche lang halt beliebige Projekte quasi machen konnten. Und wir hatten halt auch so einen extra Slot, wo quasi Lehrer freiwillige Angebote machen konnten, die einen dann später fürs Abi Punkte gebracht haben. Und er hat immer im Wechsel einmal einen Rubik's Cube, Speed Cube Kurs gemacht und auf der anderen Seite dann einen Literaturkurs zu Herr der Ringe, zu den tatsächlichen Büchern. Und das fand ich immer cool. Als ich dann dran war, mir diesen ein Projekt zu wählen, habe ich dann tatsächlich auch einen Rubik's Cube Kurs gemacht und habe da gelernt, wie man den Zauberwürfel löst. Und das sogar auch unter einer Minute geschafft, was ich immer noch heute sehr stolz drauf bin. Also das ist dementsprechend eine faszinierende Person und witzig, dass du den dann kennst.
Ja, es ist sehr interessant, wie, also jetzt für unsere Zuschauer oder Zuschauer, das ist jetzt auch nicht abgesprochen, weil wir haben vorher natürlich über die Themen nicht wirklich hart geredet. Genau. Das ist halt jetzt super. Also mich freut das gerade. Das ist einfach so interessant,
Extrem,
wie klein die Welt doch ist einfach.
Voll. Gerade in dem Städtchen, wo wir noch mehr rum aufgezogen wurden, quasi.
Ja.
Verrückt auf jeden Fall. Und so bin ich dann quasi, so haben wir quasi mit Magic gemeinsam angefangen. Wir haben uns unser erstes gemeinsames Deck oder ersten Decks zusammengestellt. Und haben dann, ich bin dann irgendwann quasi noch intensiver in die Thematik reingegangen, bin dann häufiger zum Fischkrieg gekommen, zum FNM. Hab dann dort unter anderem dann noch ein paar andere Spieler getroffen, die auch jetzt heute noch da spielen. Und die mich dann halt so langsam so rangeführt haben. Und dann gab es tatsächlich ja dann auch so eine kleine Hochzeit im Standard, wo sehr viele Spieler dann da waren. Auch für Standard und halt eben nicht nur Modern und Legacy. Und das war tatsächlich so eine Zeit, wo ich immer sehr, sehr gerne auch Standard gespielt habe, weil interessante Decks waren playable. So, es haben sehr viele Leute mitgemacht. Der Laden war voll mit Standardspielern. Und das ist auf jeden Fall die wenigen Zeiten, wo es so ist, muss man das auf jeden Fall mal mitnehmen, finde ich.
Das war Richtung War of the Spark, korrekt?
Ich meine sogar noch davor. Ich glaube, wo gerade Ravnica Allegiance rauskam.
Ah, okay, ja. Gerade vor dem Umzug damals.
Ja, genau. Vor dem Umzug und kurz nach dem Umzug war es. Ein großes Thema, wo auch sehr viele von weiter weg angereist sind. Da haben sich die WhatsApp-Gruppen ordentlich gefüllt. Leider ist das langsam wieder abgeschwoffen, aber das war es dann quasi dann so. Aber auch du hast erwähnt, du hast vorher Yu-Gi-Oh! Gespielt. Was hat dich denn irgendwann von Yu-Gi-Oh! Weggerissen? Du hast schon die Bannings erwähnt, aber weiß nicht, hat es auch irgendwie was mit dem Alter zu tun oder sowas? Weil das ist so ein Argument, das ich sehr häufig höre.
Überhaupt nicht. Also die Leute, die affin zu Mathe sind, können jetzt rechnen. Als 14-jähriger Junge, als ich aufgehört habe, Yu-Gi-Oh! Zu spielen, war ich einfach nur piss darüber, dass Konami mir über 70% meines Decks weggebannt hat. Also das Deck war einfach unspielbar. Und das Deck hat mich halt sehr, sehr weit nach oben in die deutsche Meisterschaft gebracht. Und zwar so weit, dass ich in dieser Cardmaster, die damals existierte, irgendwo noch drin bin mit meinem Deck.
Krass.
Und das war halt so, ich habe halt damals komplett Anti-Meta gespielt. Und habe dann halt alle Leute, die halt Meta gespielt haben, komplett weggehauen. Und dann saß da halt dieser kleine 14-jährige Junge und hat dann halt eben auch diese 18- bis 20-Jährigen, die damals ja auch schon Yu-Gi-Oh! Gespielt haben, einfach weggefegt. Und ja, dann bin ich nach Hause gekommen. Das Deck war unspielbar. Klein Mark war pisst. Also hat Klein Mark angefangen mit Magic-Karten zu spielen.
Ja.
Die, wie erwähnt waren, fake waren.
Ja, aber weißt du noch, was das für Karten waren? Aus welcher Edition oder waren die bunt gemischt?
Ja, tatsächlich sind das Prophecy-Karten gewesen und siebte Edition. Dieser weißrandige Fakes waren das halt im Endeffekt viel. Und naja, ich und mein Nachbar waren da sehr, sehr viel involviert und haben da sehr, sehr viel, zu zweit halt viel gespielt. Bis uns dann aufgefallen ist, hey, im Nachbardorf gibt es einen Jugendtreff. Die treffen sich samstags für Turniere, die spielen Magic.
Krass.
Dort sind wir dann hin, da haben wir dann ein paar Leute getroffen, die dann auch, wo dann einfach die Community schon da war und die Community sich immer weiter aufgebläht hat. Bis dann zu dem Zeitpunkt, wo dann ich in der Berufsschule eben auch noch mehr Leute gefunden habe, die dann gesagt haben, hey, ich habe das früher auch mal gespielt. Und ich dann sagen konnte, hey, ich spiele das immer noch, lass mal eine Runde spielen.
Ja.
Und so sind super, super viele Freundschaften, unter anderem halt mein bester Freund, den ich dadurch halt erst richtig kennengelernt habe im Endeffekt. Und dass er sehr gerne Alkohol mag. Dadurch erst richtig kennengelernt haben. Wir hatten damals eine riesengroße Community, die dann eben auch irgendwann nach Siegen, wo ja viel rumgelaufen ist im Fischkrieg, beziehungsweise vor dem Fischkrieg ja noch in der Blue Box. Da waren immer Turniere, da waren wir dann früher immer. Und ja, das hat sich dann irgendwann natürlich nochmal, dann musste man sich entscheiden, man hatte wenig Zeit zwischen Pen and Paper und Magic the Gathering. Und da hat sich dann die Gruppe irgendwann gesplittet. Aber das geht dann schon wieder viel zu weit in die Biografie rein.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass es halt dann irgendwann so dieser so interne Konkurrenzkampf ist, von wegen, will man jetzt A oder B machen.
Ja.
Bei mir hat sich das so auch in den letzten Monaten, jetzt gerade zum Ende meines Bachelor-Studiengangs, auch so ein bisschen entwickelt, weil, wie ich schon erwähnt habe, mit Let's Play-Kanal, ich war riesengroßer Videospiel-Fan und hatte auch eine Collection, die fast über 2000 Items oder sowas beinhaltete, mit Special Editions, mit japanischen Sachen, mit Importware, mit und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt irgendwann tatsächlich dieses Jahr im Frühjahr habe ich dann für mich den Entschluss gefasst, die Collection wirklich runterzupfeifen. Also wirklich runterzugehen und habe dann auch, ich glaube, 5 Umzugskartons voller Kram einfach nur verkauft und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt mal wirklich auf die aktuelle Zeit gucke, wie viele ich tatsächlich spiele, ist es halt einfach nicht mehr so viel Videospiele im Vergleich zu Magic.
Mhm.
Und Magic ist dann für mich so ein bisschen das kompaktere Hobby, weil optimalerweise hat man dann, weiß nicht, 2-3 Kisten oder 4-5 Kisten und dann noch 3-4 Ordner oder 5-6 Ordner. Aber im Großen und Ganzen füllt das halt eben nicht, weiß nicht, sämtliche IKEA-Regale, die man sich irgendwann mal gekauft hat.
Oh ja.
Und es hat halt tatsächlich nicht unbedingt weniger an Wert, weil das war immer so ein großes Argument, warum ich Sachen irgendwann aufgehört habe, gerade bei den Videospielen zu verkaufen, war halt, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich lang genug warte, hat das wieder Wert. Und dann gab's halt diese typische Kurve, die man dann als Videospielsammler kennt, wo dann eine Konsole hört auf, relevant zu werden. Dann wird's super, super, super budgetgünstig. Und irgendwann, so 5, 6, 7 Jahre später, bekommt es dann so einen Retro-Hype, wie es dann zu der Zeit war mit der PlayStation 2 und der GameCube, wo dann die Sachen wieder unendlich teuer werden und dann man quasi Profit draus schlagen konnte. Und irgendwann wurde mir das halt zu dumm, weil ja auch der Trend bei Videospielen zur Digitalisierung geht. Das heißt, heutige physische CDs und so weiter und auch schon aus letzter Generation, aus Xbox 360 und PS3, sind einfach nicht mehr viel wert. Und dann hatte ich halt die Schränke voller Xbox 360 und PS3-Spiele und dachte mir, okay, das ist alles irgendwann wertloser Müll, den ich sowieso nicht mehr spielen werde, weil ich keine Zeit mehr dafür habe. Dann doch lieber quasi ein Spiel, was mich aber quasi voll ausfüllt. Und ja, ich meine, ich spiele immer noch Videospiele, aber halt nicht mehr so intensiv und so verbissen mit Jagereien auf irgendwelchen Flohmärkten oder bei eBay oder so, sondern halt dann einfach nur Magic und was sich da halt so tut. Und genau, so hatte ich halt dann auch irgendwo ein bisschen den internen Konflikt aus, was will ich jetzt eigentlich machen? Aber ich bin auch recht glücklich mit meiner Entscheidung, muss ich sagen. Also, ich finde halt, Magic ist ein recht gutes Hobby, um quasi als halt vollwertiges Hobby zu funktionieren, oder?
Ja. Ja, das schon. Also es ist auf jeden Fall gut. Ich meine, ich habe ja immer noch Hobbys nebenbei. Ich spiele ja immer noch hin und wieder mal PC. Das kann sich halt niemand von freisprechen gefühlt.
Klar.
Ich spiele ja auch noch immer noch andere Trading Card Games. Ich lerne ja auch neue Trading Card Games. Das ist Teil meines Jobs.
Mhm.
Einem meiner Jobs. und ich bin ja auch immer in der Rolle, dass ich das irgendwie nach außen trage, was ich so gelernt habe, was ich mache und was nicht. Aber das ist ja auch das Schöne irgendwo, weil man halt immer noch Connection hat, man findet immer neue Leute, man lernt neue Leute kennen, man hat ganz neue Erfahrungen. Also wir waren jetzt Ende letzten Jahres, waren wir zum Beispiel auf dem Magic Fest in Bologna, wo wir einfach mit, ich glaube, 12 Mann hingefahren sind. Warte mal, ich glaube, es sind 12 Mann, ich bin zu faul zum Zählen. Und wo wir einfach dann noch vor Ort Leute getroffen haben, die wir kannten von anderen Turnieren. Und das war einfach eine großartige Zeit, die wir da hatten. Wir haben Leute kennengelernt, die wir vorher noch nicht kannten. Wir haben Leute getroffen, die wir normalerweise schon länger nicht mehr gesehen hatten. Auch natürlich Berühmtheiten, weil die sind natürlich immer bei so Magic-Festen vor Ort. Aber auch allein sowas wie die Card-Market-Series oder ähnliches. Das sind einfach so schöne Erinnerungen auch, die man einfach nicht vermissen möchte irgendwo. Die hat man halt weniger, wenn man in Anführungsstrichen nur vor der Konsole sitzt.
Das ist halt eben auch so ein gutes Argument, weil eigentlich war mein Plan für 2020, weil ich ja dann auch quasi nach Berlin auch gezogen bin jetzt. Und eigentlich wollte ich mich jetzt voll mal fokussieren, das alles mal irgendwann nachzuholen. Jetzt auch mit einem Job, wo ich das dann auch finanziell tragen kann. Auch mal so auf Turniere zu fahren, auch mal weiter wegzufahren und zumindest in Europa so ein bisschen zu reisen, Leute kennenzulernen und halt eben auch Magic spielen zu können.
Wäre ich voll mitgekommen.
Und das ist halt das Ding, kam natürlich dieses Jahr alles anders, wie man gedacht hatte. Leider muss ich sagen, denn die wenigen Turniere, die ich besucht habe, also ich meine, das wäre zum einen die Card Market Series in wo war das denn nochmal? In Frankfurt, glaube ich. Das war aber, glaube ich, letztes Jahr. Da habe ich auch damals
in Frankfurt, ja.
Genau, da habe ich auch ein Video damals noch zugemacht.
Oh ja, stimmt, ich erinnere mich.
Genau, und das war also mein erstes großes Turnier, wo mehr als, sage ich mal, 50 Leute waren. Und danach war ich dann noch in so einem kleinen Städtchen, da warst du auch. Ich habe Pioneer gespielt und du hast Legacy gespielt, aber ich weiß nicht mehr.
Mal beim Trader.
Genau, ja, beim Trader-Event. Und das war so mein zweites Turnier. Und da habe ich halt auch richtig Blut geleckt. Und ich hatte mir damals schon im Kalender aufgeschrieben, weil es, glaube ich, einmal im Monat war, dass ich dann immer versuche, einmal im Monat da Pioneer zu spielen, dann einmal das Pioneer-Event beim Fischkrieg mitzunehmen und halt wirklich versuche, mich auf dieses Format zu fokussieren. Dann kam halt eben das, was halt eben passiert ist, dass man halt einfach nicht mehr so viel spielen konnte in Paper, was natürlich dann meine Pläne dann ein bisschen ruiniert hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer noch Bock, das weiter durchzumachen. Gerade auch mit meiner Freundin, die halt natürlich jetzt nicht so viel mit Magic, also sie spielt kein Magic, aber sie reist unfassbar gerne. Und wir haben schon so ein bisschen Pläne geschmiedet, dass wenn ich dann, wenn Grand Prix wieder losgehen und ich dann so ein bisschen hier und da mal hingehen kann, dass ich dann sie halt mitnehme und während ich Magic spiele, sie sich dann das Wochenende die Stadt anguckt. Und das darauf habe ich auf jeden Fall immer noch Bock. Bitte?
Das ist natürlich schon cool, wenn man das so ein bisschen vereinbaren kann mit dem Urlaub. Ich kenne das genug Menschen, deren Lebenspartner das nicht toll finden würden, einen Urlaub nach einem Magic-Fest oder nach einem Grand Prix zu richten.
Ja.
Das ist schon beeindruckend.
Auf jeden Fall. Aber diese Turniere, du sagst ja auch schon, kannst du irgendwie eine Zahl nennen, auf wie vielen du bisher ungefähr jetzt nur Magic-Turniere quasi warst?
Nee.
Auf pro Jahr vielleicht?
Einfach nehmen. Kann ich nicht. Also ich kann dir alleine sagen, dass dieses kleinere Event in Dülmen beziehungsweise Mal, was der Trader gemacht hat, das habe ich locker jetzt 3 Jahre jedes Mal, wenn es war, besucht. Damit auch zweimal so einen komischen Pokal mitgenommen.
Nice.
Oder einmal im Pokal, weil einmal konnte ich nicht jedes Mal da sein. Dann gibt's noch das zweite Turnier bei uns oben im Ruhrpott in Bottrop. Das ist auch ein Event, was super, super schön ist. Da sieht man hin und wieder mal bei mir auf dem Channel auch, dass ich auf dieser Bottrop Top 8 Matte relativ viel spiele. Ja. Die Turniere habe ich auch mitgenommen. Wie gesagt, Grand Prix, MKM Series. Ja, nee, ich kann es dir nicht mit Zahlen betitulieren, wie viele Turnieren ich schon war. Was dazu kommt ja noch all das, was vor dem Fischkrieg war, was vor dem großen Hype war, wo auch noch viel unsanktioniert rumlief, wo trotzdem mit unsanktionierten Turnieren irgendwie mit 60, 70 Leuten locker gespielt wurde, was ja auch schon ein kleines Turnier ist.
Auf jeden Fall, klar. Also ich würde sowieso sagen, es kann schon echt auch ein Erlebnis sein, allein den Laden zu wechseln, mal in eine andere Stadt zu fahren für ein FNM oder so. Weil das habe ich gemerkt. Das war auch einer der guten Punkte, dass ich Magic gespielt habe, als ich nach Berlin gekommen bin. Denn so ein bisschen, was meine Sorge war, dass ich in Berlin komme, weil ich war nie außerhalb von NRW, habe nie außerhalb von Siegen irgendwo gewohnt, sondern war immer im Umkreis. Da war das weiteste weg, war Sauerland, aber das ist jetzt auch nicht wirklich weit weg. Und jetzt halt so quer durchs Land zu reisen und dann in Berlin wohnhaft zu werden, war halt immer so ein bisschen die Angst nach, finde ich hier Anschluss, finde ich hier Leute, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe. Und da ist halt wirklich, muss man sagen, so ein Nischenhobby wie Magic the Gathering halt ein super Türöffner, weil ich war in meinen ersten 2-3 Wochen, als er wo der Lockdown, also zwischen den beiden Lockdowns, muss man ja mittlerweile sagen, als halt dort halt Magic spielen unter Auflagen möglich war, habe ich im Laden super schnell super viele Leute gefunden, habe Pioneer gespielt, ich habe Modern gespielt und die Leute dann auch sofort, interessant, du kommst da und daher und wurde dann auch sofort in die Communities eingeladen und wurde sehr offen empfangen. Und das ist halt einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass überall, wo quasi aktiv Magic gespielt ist, immer so ein potenzieller Freundeskreis eigentlich auf einen wartet, irgendwie einen zu begrüßen. Und auch eben dadurch, dass diese Thematik universeller Natur ist. Also wenn ich Modern spiele, spiele ich halt eben Modern und jetzt nicht irgendwie Modern in Siegen, sondern oder Modern in Bottrop oder Modern in Berlin. Sondern man kann sagen, hey, Tron, oder? Richtig nervig, dass sie da Turn 3 im Arcan haben. Und jeder versteht das. Und das ist halt so eine universelle Sprache, die ich halt die ich komplett super finde, was mich an Magic sehr, sehr freut, ist halt einfach, wie offen die Leute sind, dass jeder so ein Verständnis auch dafür hat, quasi neu irgendwo hinzukommen, Leute aufnehmen. Immer wenn ich auch neue Spieler im Fischkrieg oder sowas getroffen habe, die dann nicht ganz wissen, okay, wo sollen sie wie anfangen, dass ich dann auch immer mich auch mit denen hingesetzt habe, habe gesagt so, hey, kein Problem, ich erkläre dir das alles, und es wurde immer sehr dankbar aufgenommen. Und manche Leute sind halt auch eben geblieben länger und sind halt jetzt, ja, unter anderem Legacy-Spieler oder Modern-Spieler oder interessieren sich für Commander. Und das sind halt so Sachen, einfach schön zu sehen, wie sich halt so Communities einfach bilden, gerade wenn man es über einen längeren Zeitraum beobachtet und oder halt eben neu dazukommt und dann sieht, wie gehen etablierte Gruppen mit neuen um. Und dass es halt meistens relativ offen ist, wenn man halt offen auf sie zugeht. Ups, da bin ich gegen mein Mikrofon gekommen.
Das ist halt okay, also gerade solange man auch aufgeschlossen ist, das gehört ja ein bisschen dazu. Ja. Wenn man aufgeschlossen ist und sagt, hey, ich bin jetzt nicht der verbitterte Pioneer-Spieler, der nichts anderes spielt als Pioneer, habt keine Pioneer-Gruppe, okay, dann gehe ich hier nicht hin. Hm. Sondern dass man auch aufgeschlossen ist, weil die Community wird auch aufgeschlossen einem gegenüber sein. Ich habe das zumindest ganz, ganz selten erlebt, dass Leute, selbst nachdem sie Quatsch gebaut haben, nachdem sie wirklich großen Mist gemacht haben, trotzdem von der Community eine zweite Chance gekriegt haben.
Ja.
Das ist also gerade im Magic so wenig Saltiness, so wenig Hate untereinander, was ja auch viel am Spiel selber liegt, auch an der Motivation. Natürlich gibt es da auch Negativbeispiele.
Klar.
Aber ich glaube, in fast jedem Store, gerade nach der Judge Academy, gibt es eigentlich einen Judge mittlerweile, gefühlt. Wahrscheinlich meistens sogar mehr. Und da sorgen sich die Leute auch drum. Und auch der Store-Owner sorgt sich da drum, weil es ist nun mal sein Brot.
Ja.
Wenn man jetzt zum Beispiel das vergleicht mit einem Spiel, was ich sehr viel in meinem Leben auch gespielt habe, mit League of Legends oder World of Warcraft, wo ich beides mal sehr negative auch Erfahrungen gemacht habe, die habe ich in Magic so noch nicht gemacht.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, gerade immer, also ein großes Argument, warum ich immer so ein bisschen gegen auch unter anderem Magic Arena ist und diesen Push, Magic E-Sports zu machen, ist halt eben, dass halt diese persönliche Komponente irgendwo wegfällt. Und klar ist das sehr gut, dass diese persönliche Komponente wegfällt, wenn Personenkontakt zu vermeiden ist. Aber ich persönlich habe einfach nicht dasselbe Gefühl, wenn ich Magic Arena spiele, als wenn ich Magic spiele. Denn es fehlt halt einfach sämtliche Kommunikation auf Magic Arena. Also im schlimmsten Fall habe ich halt jemanden, der herumtrollt, Early GGs verteilt und wenn er dein Spell gecountert hat oder sonst irgendwas erlebt und halt dieses Saltiness einfach nur eben
ja,
auch so einen Zustand bekommt.
Diese Anonymität des Internets, das Altbekannte, der kann mir eh nichts. Das ist halt, wenn du face-to-face jemand auf dem Turnier entgegensitzt, nichts. Ich meine, wie gesagt, es gibt auch da Leute, die dann ihren vollen Kaffeebecher durch einen kompletten Turnierraum werfen, gar keine Frage.
Sicher.
Aber das ist dann eine Person von 80, 90, 100.
Genau, meistens kannst du dich dann umdrehen zu deinem Tischnachbar und dann so, was für ein Typ, oder? Und dann so, ja, okay, der ist halt schon immer so ein bisschen, hat Anger-Issues und was weiß ich. Ja. Also das ist halt immer eine ganz andere Sache.
Im Internet ist es halt, dann fühlt sich jeder stark, jeder möchte dann einfach nur BMen und irgendwas witzig sein. Mhm. Aber eben auch durch diese Anonymität und dadurch fällt dem Spiel eine ganz wichtige Komponente weg.
Ja.
Also gerade mir als Turnierspieler, ich spiele ungemein gerne mit den Emotionen meines Gegners während dem Turnier.
Mhm.
Das ist zum Beispiel uns eine ikonische Karte bei uns im Format, ist einfach das Wasteland, das einfach eine Non-Basic Land zerstört. Und gerade wenn man jetzt nicht gegen die größten Turniergrinder spielt, ist es immer super interessant, der sogenannte Wasteland-Blick. Sie ziehen eine Karte und sie gucken von der Handkarte direkt auf deine Länder. Und wenn du dann da stehst und sagst, na, Wasteland gezogen. das verunsichert die Menschen. Und sie gucken dich dann und denken, was, habe ich einen Spiegel hinten dran oder so? Was geht hier ab? Und dann spielen sie es nicht oder machen dann irgendwelche Fehler nur, weil sie einen emotionalen Aspekt nicht mit einberechnet haben.
Ja.
Und das fehlt halt auf Magic Arena komplett.
Genauso wie diese typische Frage, was hast du denn so im Friedhof? So, es ist halt immer, man weiß immer, dass dann irgendwas kommt. Oder wenn jemand anfängt, irgendwie seine Instant and Sorceries im Friedhof zu zählen, dann weißt du, okay, da ist irgendwas, was damit relevant ist, was er jetzt auf der Hand hat.
Oh,
und je nachdem, was er dann spielt, kannst du halt schon sehen, auf was es hinausläuft. Und das gehört irgendwo damit dazu, damit umzugehen zu lernen und halt eben sowas auch zu beobachten bei den anderen. Und ja, auf jeden Fall ist das so ein Ding. Und halt eben diese persönliche Komponente ist ja auch irgendwo ja, meine Eintrittskarte gewesen, sag ich jetzt mal, in diese ganze Content-Creator-Schiene. Weil, grob gesagt, hätte ich halt Franz nie im Fischkrieg getroffen, dann hätte ich wahrscheinlich nie Radio Ravnica gemacht. Hätte ich wahrscheinlich nie ja angefangen, Magic als Hauptthema für meinen YouTube-Kanal zu nehmen. Hätte ich wahrscheinlich auch nie angefangen oder nie quasi Inspirationsquelle sein können für halt sehr viele andere Podcasts, die mittlerweile auch sehr gut und sehr, sehr effektiv Content produzieren. Das ist halt einfach so ein Butterfly-Effekt, ja, der mit Magic angefangen hat, der wahrscheinlich auch wegen Magic weiter laufen wird. Und wo ich halt sehr froh bin, dass ich das halt, dass sich das halt so ergeben hat, wie es sich ergeben hat. Und wie unfassbar dankbar ich auch halt einfach dafür bin, über die zum einen Offenheit, zum anderen ja das Mitleiten quasi von Bison Games, der dann gesagt hat, okay, ich möchte kein YouTube mehr machen, zu dann, dass ich dann bei meinem eigenen Kanal gemacht habe, dass die Leute jetzt auch da ankommen und auch einfach im Discord zum Beispiel mitdiskutieren dabei sind, wie oft ich eine Nachricht kriege, wo die sagen, ey, ich höre das super gerne, super lange schon und freut mich da jede Woche irgendwie die News zu hören. Und das sind einfach so schöne Sachen, wo ich denke, okay, ich als jemand, der schon lange, der verschiedene Sachen ausprobiert hat mit Let's Play-Kanälen, mit Videospiel-Podcasts und alles gefällt hat,
ja.
Jetzt auf einmal so eine Resonanz bekommen von diesem kleinen Grüppchen an etablierten Spielern, die Bock drauf haben, über sowas zu diskutieren, finde ich einfach, ist einfach eine schöne Reaktion. Also es wird wahrscheinlich auch sein, was du auch bei dir auf dem YouTube-Kanal erlebt hast, oder?
Ja, also ich mache ja YouTube seit 12 Jahren.
Mhm.
Offiziell. Ich habe auch mit dem Let's Play-Kanal angefangen, wo dann mein Laptop es nicht packen konnte, gleichzeitig den Ingame-Sound aufzunehmen und meine Stimme. Weshalb ich den Ingame-Sound unglaublich laut gemacht habe, damit er übers Mikrofon aufgenommen wird.
Ja.
Und habe dann auch jahrelang Let's Plays gemacht. Und zwar auch ziemlich viel. Und habe da auch gestreamt und was nicht alles.
Mhm.
Und auch sehr viele coole Leute kennengelernt, die ich bis heute kenne. Und mit denen ich auch bis heute zu tun habe. Aber du hast halt nicht diese Kommunikation. Die Leute schauen jemandem zu und dann ist das vorbei. Dann habe ich eine Zeit lang so über LOL-Videos gemacht, wo ich dann halt mich über die Champions lustig gemacht habe und Ähnliches. Das fanden die Leute cool, aber das war halt eine Menge Aufwand. Die Zeit hatte ich irgendwann einfach nicht mehr daran zu arbeiten. Zwischendurch hatte ich eben mit dem Magic Channel angefangen, weil meine damalige Gruppe gesagt hat, hey, du hast doch eine Videokamera, du kannst YouTube-Videos machen, du kannst schneiden. Mhm. Wir haben eine Menge Booster, die kannst du für uns aufmachen. Und wir machen einfach Decktext und spielen zusammen. Und ja, Anfang dieses Jahres war es dann halt so weit, dass ich gesagt habe, hey, nachdem ich das 2-3 Jahre pausiert hatte, ich möchte das wieder machen. Magic ist so ein großer Teil meines Lebens und ich habe jetzt aktuell wieder die Zeit, mich um diesen Kanal zu kümmern. Ich habe den Let's Play-Kanal sowieso jetzt schon seit 4-5 Jahren nicht mehr angepackt, den LOL-Kanal sowieso auch nicht mehr. Und dann habe ich bei mir in der Gruppe rumgefragt, habe so, Leute, wer hat denn Bock? Wer wird denn mir helfen? Und die Resonanz davon, dass ganz viele Leute gesagt haben, hey, wenn ich irgendwas helfen kann, sag Bescheid.
Ja.
Und dass ich noch hingehen kann, sagen kann, ey, Jungs, mir fehlt die Zeit, ich kann kein Decktag mehr für nächste Woche machen, kann mir jemand eins machen? Dass sie dann teilweise 1 Stunde, 1,5 Stunden hierher fahren, ein Decktag machen und dann wieder nach Hause fahren, nur damit ich auf meinem Kanal ein Video habe. Und als du dann zu mir gesagt hast, hey, hör zu, so sieht's aus, mein Plan ist, dass ich das gerne weitermachen würde, aber Bison Games fällt halt weg, willst du nicht mitmachen, war das für mich so ein Moment, wo ich dachte, oh geil, da habe ich mega Bock drauf. Das ist einfach für mich eine sehr coole Sache und ein sehr, sehr großer Schritt auch irgendwo.
Ja, es ist halt, es zeigt halt so, wie offen auch da wieder die Kommunikation teilweise ist. Also ich kann halt immer wieder nur sagen, diese ganzen Podcasts, die dann auch wo sich dann halt jetzt über Twitter halt so eine größere Welle, sage ich jetzt mal, eine neue Podcast-Welle an Magic-Content quasi entwickelt hat, fand ich halt einfach krass zu sehen, wie viel oder wie sehr sie dann gesagt haben, ja, wir haben uns Radio Ravnica angehört, wir finden das irgendwie cool, über die Thematik einen Podcast zu machen. Dann haben wir gesagt, ach komm, das machen wir auch. Und das ist eigentlich viel mehr und halt dann auch einfach in den Dialog zu treten und das ist keine Aggression oder sowas zwischen den Podcasts, weil man könnte ja meinen, wir sind Konkurrenten oder so, halt gar nicht, weil keiner, Ich glaube, keiner der deutschen Podcasts denkt von sich selber, er sei besser oder größer oder sonst irgendwas als alle anderen Podcasts. Und ebenso auch wenig ich oder wir. Weil wir einfach sagen, okay, wir haben unterschiedliche Nischen. Wir haben Commander Kompass, der macht Commander-Content. Wir haben Tasty MTG, die mehr so auf Ästhetik und auf alles, was quasi unter geschmackvoll zu verstehen ist, dann sind. Und wir machen halt eben Magic News und halt, wenn halt Zeit ist, ab und zu mal auch tiefer gehende Themen. Mhm. Und das ist einfach zu schön zu sehen, wie sich das halt alles entwickelt und dass einen auch Leute anschreiben und meinen so, hey, ich will hier gerade dieses Projekt weiterbringen und können wir uns da nicht irgendwie auf irgendwas verständigen, dass man zusammenarbeitet oder so und man sich immer wieder denkt, ach, witzig, dass hier gerade jemand versucht, das an den Start zu kriegen. Oder ich glaube, bei YouTube hast du ja auch noch ein bisschen, kennst du ja auch noch ein paar mehrere Leute, hast ja auch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor kurzem erstes Video rausgebracht mit 10 kleineren YouTubern, die über Magic Content machen, die du empfehlen möchtest. Genau. Und da habe ich auch wieder Leute kennengelernt, wo ich dachte, krass, also ein paar andere Nasen, wie zum Beispiel Melanybone MTG, den schaue ich auch schon länger. Aber zum Beispiel diesen German Magic Stories kannte ich vorher. Also du hast mir schon von erzählt, aber ich habe mir dann erst quasi das Video angeguckt. Super Sachen, so. Alle halt sehr, sehr, ich sag mal, eigenbrötlerisch. Also so von wegen technisch mit dem, was man eben kann. Aber inhaltlich super, also wirklich. Und das ist halt einfach so eine schöne, also was natürlich schön ist, dass dieses Nischenhobby noch halt eben Nische ist, dass man sich halt untereinander noch so kennenlernen kann und offen sein kann, wie du schon meinst. Wenn mal jemand sagt, hey, kannst du mal irgendwie, hast du mal Bock vorbeizukommen bei Podcast XY oder hier mal was irgendwie mit mir zu machen, dann, wenn man einen Termin findet und wenn das machbar ist, ist eigentlich die Antwort immer, klar, können wir gerne drüber reden, so. Und das finde ich einfach, das ist eine sehr schöne Erfahrung, die ich so auch gerade mit dem Podcast und halt eben Magic gemacht habe. Und ja, das finde ich faszinierend. Also
ja, das ist auch faszinierend, wie viel auch außerhalb des eigentlichen Spiels mit dem Spiel passiert. Mhm. Wie viele Leute man trifft. Also bei mir ist es jetzt dadurch, dass ich jetzt ja als Judge auch unterwegs bin, also jetzt nicht an Turnieren oder so, aber halt auch viel bei uns in der Judge-Community unterwegs bin, was für Leute ich getroffen habe, wie nett die Leute auch teilweise sind, wie offen die Leute sind. Hm. Bei uns im Local Game Store, wo ich dann viel mehr involviert war, nachdem ich dann meine Teilzeitstelle angenommen habe und da auch viel mehr mit den Leuten interagiert habe, dass ich da diese Offenheit gemerkt habe, dass man mit Leuten sich einfach trifft und dann Artists hat, wo man dann sagt, boah, hier hast du das neue Artwork von gesehen. Wo es noch nicht mal um das Spielen geht. Es geht nicht immer darum, hey, hast du den Play gesehen, der war kacke, mach das nächste Mal bitte besser oder spiel hier mal anders oder so. Sondern es geht auch viel mehr um so, hey, hast du den neuen Spoiler gesehen? Hast du gesehen, was sie jetzt demnächst wieder machen wollen? Hm. Hast du gesehen, dass da ein neues Video oben ist? Hast du den neuen Podcast hier angehört? Hast du darüber mal nachgedacht? Oder eben, hey, ich habe mal eine Frage zu regeln oder ich weiß nicht, wie ich bestimmte Sachen machen soll. Hast du da vielleicht Tipps? Das finde ich halt so großartig, dass niemand sagen würde, nee, geh weg.
Ja.
Es ist, also habe ich zumindest noch nicht erlebt. Natürlich gibt es diese Menschen bestimmt, aber erlebt habe ich das noch nicht. Und das von einem Kartenspiel, was jetzt ja über 30 Jahre alt ist, ist das korrekt? Fast 30 Jahre.
Wann hat es denn angefangen? 95 oder 93?
93, also kam, 27 ich, 11 Jahre. War, ne?
Ja, das heißt, ja, 27 Jahre.
Ja, und da muss man halt wirklich sagen, das ist halt super krass, dass da halt so viel draus entwickelt sich hat, dass da auch Menschen Communities geschaffen haben oder Menschen Verbindungen bringen, wie zum Beispiel, wo wir gerade eben auch über deinen Mathelehrer geredet haben, Leute teilweise gar nichts wissen, was da auch alles im Hintergrund noch mitläuft, wo Leute das Spiel beigebracht bekommen, die dann jahrelang nicht dran denken und dann irgendwann später denken, hey, da war doch mal was und ich habe doch jetzt einen Sohn und bevor der jetzt die ganze Zeit an der Konsole sitzt, spiele ich lieber mit dem dieses Kartenspiel, wo ich früher mal ein Jahr Spaß dran hatte oder so.
Ja.
Und das ist halt schon cool.
Eben. Und das ist halt auch noch das Schöne, dass halt Magic von allen TCGs, würde ich jetzt immer noch sagen, das Größte ist. Also Yu-Gi-Oh! Glaube ich als zweiter Platz relativ safe.
Zumindest
was jetzt,
in sag ich Europa.
Mal, genau, zumindest in Europa. Ist es halt, das macht es halt eben aus. Ne? Auch, dass man dann irgendwie sagen kann, okay, klar, nicht jeder Ort hat einen Local Game Store, wo Magic gespielt wird, aber wenn du in die größeren Städte gehst, wenn du Richtung Köln, München, Berlin, Hamburg gehst, dann kannst du eigentlich sicher sein, dass du dann im Locator einen Local Game Store findest, wo du eben diese Leute treffen kannst, wo dann Leute sind, die dann zum Beispiel, weiß nicht, Content machen, wie es in meinem Fall irgendwie dann war, wo ich dann dich und Franz im Fischkrieg gefunden habe. Oder halt, wie jetzt zum Beispiel in Berlin, wo ich mitbekommen habe, dass ich glaube, Magic Pro League Member Toffel eben halt auch gedraftet hat, früher regelmäßig da, also wo es halt noch möglich war. Und das sind halt so Sachen, wo du dann denkst, okay, irgendwo ist diese Welt unfassbar klein und man kann sehr gut einsteigen, ohne dass man davon verdrängt wird und dass man gesagt hat, nein, hier, das ist jetzt mein Bereich oder hier, ich möchte dich jetzt nicht hier groß werden lassen, sondern jeder ist so, ey, komm dazu, hast du Bock, komm, also,
genau.
Ist halt Hammer. Und das finde ich halt auch einfach, ja, ist eine sehr schöne Geschichte, die ich zum Beispiel in meiner Zeit, wo ich Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, in meiner Jugend damals so nicht ganz so wahrgenommen habe, aber ich war auch damals noch nicht so kommunikativ und offen wie damals. Also wie jetzt heute, ja, so.
Klassiker.
Ja. Aber wo wir gerade bei anderen TCGs sind, was sind denn so andere Spiele neben Magic, die du gerne spielst und wo du auch so ein bisschen, sag ich mal, tiefer in der Materie drin bist?
Das Video dürfte jetzt, wo dieses Video rauskommt, ist auch schon bei mir auf dem Kanal sein. Mein zweites Lieblingsspiel tatsächlich neben Magic ist Human Punishment.
Hm.
Das ist kein TCG, das ist ein Social Deduction Game, sowas wie Werwolf.
Mhm.
Nur, dass man das eben auch mit Leuten spielen kann. Also es ist, man kann es völlig sprachneutral spielen. Mhm. Es macht natürlich mehr Spaß mit Sprache, aber man kann es sprachneutral spielen, was einfach großartig ist.
Mhm.
Wenn wir jetzt im TCG-Bereich bleiben, ich glaube, das, was ich am meisten mich darüber informiert habe in den letzten paar Jahren, letzten paar Monaten, ist, glaube ich, Flesh and Blood.
Ja.
Da auch die Judge Academy, beziehungsweise die Judges bei der Judge Academy gefragt wurden, ob sie eben über das Regelwerk von Flesh and Blood, also von einer anderen Firma, mal drüber gucken wollen.
Mhm.
Und da haben einige drüber geguckt. Deshalb, wir hatten ein bisschen vor der offiziellen Welle schon ein bisschen was an Infos und auch schon so ein bisschen was an Material, mit dem wir arbeiten konnten.
Mhm.
Und das lief bei uns im Laden auch ganz gut an. Und ich habe da auch ein paar Kumpel, die da mitspielen wollen und auch mitmachen wollen.
Mhm.
Ja, ansonsten Yu-Gi-Oh! Habe ich tatsächlich wieder in letzter Zeit ein bisschen angefangen. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Und,
ach,
ja,
mein Gott.
Ja.
Es ist halt das Ding, ne? Also all diese Spiele sind halt irgendwo unterschiedlich, aber irgendwie dann auch gleich wie Magic.
Ja.
Also Yu-Gi-Oh! Höre ich sehr häufig den Vergleich, dass es wie die gröbsten Combo-Decks funktioniert teilweise, wo du
ja
Turn 1, Turn 0 Kills irgendwie haben kannst.
Ja, Turn 0, also du hast Go First oder Go Second, also entweder versuchst du den Gegner alles wegzunehmen und deinen Quatsch hinzulegen, oder du legst deinen Quatsch hin und hoffst, dass der Gegner es dir nicht wegnehmen kann. Im ersten Zug.
Ja.
Und ja, dann gehen wir ins nächste Spiel.
Genau, und das ist halt so das Ding. Es hat sich halt auch sehr verändert zu der Zeit, wo ich gespielt habe, ja, wo teilweise, weiß nicht, 4 Sterne, 1900 Angriff, war da noch gut im Index zu spielen. Rare. Was war das?
Das waren Secret Rares, das waren die Gemini Elves.
Ja. Ja, ja, genau. Und das ist halt so das Ding. Das wurde halt damals so gespielt, weil es ist halt, was willst du denn mehr? Ohne ja Tribut zu zahlen, kannst du hier 1900 Schaden machen. Das ist krass.
Ja, genau. Deswegen, das fand ich interessant. Auf der anderen Seite, Magic hat sich ja auch weiterentwickelt. So ist es voll ja nicht.
Ja.
Und es ist aber immer noch, gerade durch ein Standardsystem, was wir besitzen, nicht in dieses totale, ich habe jetzt gewonnen, lass uns die nächste Runde spielen, irgendwie gekommen, sondern es ist immer noch ein Low-Base-Ground-Spiel, in dem man Ressourcen hat, wie Handkarten, Mana, und auch wenn es neue Karten gibt und manche Fähigkeiten, Companion, vielleicht doch etwas zu stark designt wurden, es ist trotzdem noch eine Firma dahinter, die sagt, wir wollen nicht unbedingt nur über Neues immer besser verkaufen. Klar, man fühlt sich aktuell so ein bisschen da drin gefangen.
Mhm.
Aber grundsätzlich muss ich sagen, bisher hält sich das alles noch in Grenzen.
Ja, das stimmt. Also man sagt ja auch immer, also beziehungsweise bei Magic ist ja auch so ein bisschen der Punkt, dass sie aus ihren Fehlern ja auch lernen. Und das sind ja auch teilweise dann Entscheidungen drin, die, wie zum Beispiel, dass man Fetchländer wollen sie nicht mehr in Standardprodukte printen. Und das sind halt dann so Sachen, wo man dann sagt, okay, kann man verstehen, weil es halt zu der Zeit halt für so ein nahezu perfektes Mana gesorgt hat und halt auch eben unfassbar stark in Modern Legacy Commander auch ist. Und dementsprechend möchte man das von dem Standard, von dem, wie sie es gerne hätten, Hauptturnierformat halt fernhalten. Eben halt, um das vorzubeugen, dass man halt eben super viel machen kann, ohne ja, ohne dafür eine gewisse Ressource zu haben. Wie halt eben, dass ein Land nur für A oder B tappen kann. Oder wenn sie halt, wenn ein Land mehr macht, dass es halt dann Restriktionen hat, wie dieses Land kommt ungetappt ins Spiel, solange du zwei oder weniger oder drei oder weniger Länder hast und sowas. Und das sind halt immer so ein paar Entscheidungen, wo man dann sagt, okay, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, dann versuchen sie es halt dann nicht mehr zu wiederholen. Also gerade jetzt nach Throne of Eldraine wollen sie, glaube ich, erstmal kein Set rausbringen, was so stark ist wie Throne of Eldraine.
Nee, denke ich, hoffentlich.
Hoffentlich, aber was gleichzeitig bedeutet, dass diese Karten, wie die Karten aus Throne of Eldraine, in Eternal-Formaten, wo sie halt weiterhin auch legal sind, weiterhin auch ein Problem bleiben, bis sie irgendwann gebannt werden. Und das ist halt so ein Ding, das hätte man, glaube ich, noch viel, viel, viel stärker, wenn Magic so ein Turnierformat hätte, wie es halt in Yu-Gi-Oh! Ist, wo, glaube ich, nichts rotiert und auch nichts an Legalität verliert, ne?
Genau. Also du hast einfach praktisch ein Vintage-Format, wo alles legal ist, außer das Gebannte, beziehungsweise manche Sachen eben auf 1 oder auf 2 limitiert.
Mhm.
Und ja, da muss halt, wenn ein Deck vor 20 Jahren gut war, oder ich weiß gar nicht, ob Yu-Gi-Oh! Überhaupt 20 Jahre schon alt ist, auf jeden Fall, doch müsste. Auf jeden Fall, dann heißt das, dass das Deck immer noch gut wäre, wenn sie da nicht das Power-Level hochziehen und damit hätten sie keine Verkäufe. Was Magic halt durch das rotierende Set halt schon hat. Pokémon hat das auch, aber Pokémon zum Beispiel rotiert ultra schnell.
Ja, das
ist tatsächlich. Also da ist es ganz, ganz krass, dass sie wirklich mit jedem Hauptblock praktisch direkt drei Nebenblocks rausbringen, die dann relativ schnell rausfliegen. Und das ist zum Beispiel was, weshalb ich Pokémon, auch wenn ich irgendwo noch mein Kangama Bisaflor Deck habe, aus der allerersten Basic Set, habe ich nie wieder angepackt.
Ja. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass Pokémon als TCG sehr viel richtig macht. Ich glaube, die Verknüpfung von Pokémon TCG Online und dem Pokémon TCG hätte besser nicht sein können. Also, dass du in jedem Booster hast du einen Code, einen Booster digital einzulösen, genau. Dasselbe mit jedem Trainer-Kit, mit jedem Turnier-Kit, mit jedem Deck. Ja. Und das ist einfach so ein automatisches Ding, dass selbst wenn ich, also ich kenne viele Leute, die halt Pokémon TCG spielen oder halt aufmachen zum Sammeln, aber halt nicht den Online-Klienten nutzen. Und ich habe mal den Online-Klienten mal damals, ich glaube sogar für eine Radio Ravnica-Folge relativ am Anfang, wo ich Magic gegen Pokémon so ein bisschen verglichen habe, habe ich mir das quasi dieses Online-Version angeguckt und habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt auf Card Market mir nur online quasi Decks erstellen würde, komme ich unfassbar günstig daran durch. Also es ist halt, dadurch, dass es halt so überflutet ist, in Anführungszeichen, mit Codes und mit Möglichkeiten, deine Karten einzulösen, kannst du dir halt für super wenig, also nur für so eine Handvoll Euro, wirklich dir ein paar Booster einfach holen. Und diese Möglichkeit hast du halt in Magic einfach gar nicht, dass du dann auch andersherum, wenn du nur an das Paper an die Paper-Produkte Interesse hast, du diese Codes halt eben online verkaufen kannst für halt Leute, die online spielen oder hauptsächlich online spielen. Und diese Ergänzung hast du halt einfach nicht, weil sie sehr stiefmütterlich mit der Interaktion zwischen Paper und Arena quasi umgehen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt an Pokémon. Und halt auch, was ich zumindest so mitkriege, dass sehr starke und sehr nachgefragte Karten auch regelmäßig in diesen Gift-Sets und in diesen Trainer-Kits und so weiter drin vorkommen, sodass du an die relevantesten Karten, die relevantesten Trainerkarten und so weiter einigermaßen regelmäßig Zugriff hast, beziehungsweise nicht in weiter Ferne ein Produkt quasi rauskommt, wo man quasi sagt, okay, da sind Karten drin, die kann man gut gebrauchen. Das wäre so ungefähr, wie wenn man sich ein Holiday-Giftbox holt und da wäre einfach mal so ein Fetchland irgendwie mit drin. Einfach so, damit du gleich damit spielen kannst. Das wäre richtig geil.
Auf der anderen Seite bin ich halt mal gespannt, was neue TCGs, wie zum Beispiel das Flesh and Blood, ich weiß nicht, ob du dich damit mal auseinandergesetzt hast.
Nee, gar nicht. Ich höre das ständig, dass das im Gespräch ist und ich sehe zum Beispiel auch, dass Channel Fireball in Amerika sehr viel Content drumherum macht. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, wie man es spielt. Also wenn du es nur mal kurz irgendwie zusammenfassen kannst, was quasi so im Vergleich zu Magic der Unique Selling Point von Flesh and Blood ist, wäre ich dir sehr dankbar.
Also du hast halt einen Hauptcharakter, also sozusagen deinen Commander, Der hat eine Ausrüstung mit Schuhen, Helm, Rüstung. Der hat eine Waffe, die du am Anfang des Starts, also am Anfang des Spiels hinlegst. Mhm. Und das ist der einzige Charakter, um den es sich dreht. Also sozusagen dein Commander, dein Planeswalker nennen, wie du möchtest. Und dann hast du Karten, die gleichzeitig als Mana-Karten agieren, wie auch als Angriffkarten. Bedeutet aber, du ziehst am Ende jedes Zuges deine Hand wieder voll. Du musst dann immer überlegen, benutze ich die Karte jetzt als Mana oder benutze ich sie, um damit anzugreifen? Ja. Interessanterweise, und das ist das, was mich an diesem Spiel so fasziniert, es gibt von den meisten Karten drei Versionen. Es gibt eine aggressive Version, es gibt eine mittel-, so balancierte Version, es gibt eine defensive Version. Die defensive Version gibt zum Beispiel sehr viel Rüstung oder meistens eher mehr Mana. Die gebalancete macht dafür sehr wenig Schaden. Die gebalancete gibt beides so ein bisschen. Und die Agro-Version kostet halt ein bisschen mehr Mana, gibt dir weniger Mana, macht dafür mehr Schaden.
Okay.
Das heißt, du hast noch eine ganz andere Ebene damit drin, um zu schauen, hey, wie möchte ich das denn gerne machen? Was einfach sehr, sehr cool ist.
Ja.
Zusätzlich dazu, für Sammler ist es halt aktuell das TCG, was man nehmen sollte, weil sie machen so viel richtig. Sie machen das mit den Seltenheiten richtig. Sie machen wirklich Dinge, die du alle vier Displays einmal ziehen kannst. Die haben Dinge, die sie einmalig gedruckt haben, als für Sammlerwert und so weiter. Großartig. Sie machen richtig, richtig schöne Sachen. Sie machen auch dieses First Edition wieder, was seit Jahrzehnten aus der Mode ist.
Ja.
Machen sie wieder. Und da machen sie dann halt in diese First Edition nicht nur so einen Stempel drauf mit First Edition, sondern da gibt es dann halt auch spezielle Sachen drin. Wie zum Beispiel das Cold Foiling, was im Endeffekt nur das Edged Foiling aus Magic, aus dem Commander Set ist. Und ja, das ist tatsächlich ganz cool. Das kommt jetzt gerade neu auf den Markt. Da machen auch relativ viele Leute Werbung für. Da hängen sehr, sehr viele Leute drin. Da hängt unglaublich viel Geld jetzt schon drin. Was sehr, sehr traurig ist.
Ja, das ist das, was ich halt hauptsächlich von Flesh and Blood mitbekommen habe, dass jetzt schon die ersten Boosterboxen für um die $1,000 gehandelt werden. Ja. Wo ich persönlich als Spieler oder als eher Spieler als Sammler sage, weiß nicht, ob das so ein Ding ist, wofür ich will, dass mein TCG bekannt ist. Also
ja, das Traurige, sag ich mal. Ja. Weil das Spiel selber ist großartig. Wir hatten als einer der ersten Stores in Deutschland, hatten wir diese Starterdecks da. Und wir hatten einen Kunden, der direkt erstmal von jedem eins mitgenommen hat. Und der Rest ist dann auch super schnell verdampft. Und ich habe mir zum Glück noch eins gegrabben können, habe da auch schon relativ viel nur mit diesem Starterdeck gespielt. Und dieses Starterdeck kostet halt gefühlt fast gar nichts. Und es ist trotzdem super stark, es macht super viel Spaß zu spielen. Und die sind auch sehr gebalanced, zumindest aus der ersten Edition. Über die zweite Edition kann ich noch nicht viel sagen, weil die haben wir gefühlt ausgesetzt, weil ja, wir hatten eh nicht offen.
Aber inwieweit würdest du denn sagen, ist denn Flesh and Blood tatsächlich was ja nachhaltig, mit dem man nachhaltig rechnen müsste im TCG-Turnier-Game? Weil also ich krieg halt immer wieder so Sachen mit, wo Leute dann sagen, okay, das war interessant. Ich weiß noch, dass viele Leute recht begeistert waren von dem World of Warcraft TCG, was ironischerweise jetzt quasi Hearthstone geworden ist, was Magic-Leute dazu bewegt hat, Arena zu machen. Also von daher eine lustige Wechselwirkung. Oder auch sowas wie Force of Will, nicht die Karte, sondern das Anime-TCG. Final Fantasy-TCG sind alles so Sachen, wo ich die ich gefühlt kommen und gehen sehe. Aber niemand bleibt halt so konstant wie Magic. Und das ist halt irgendwie das, was so der große Anreiz für mich auch war, als ich wieder TCGs angefangen habe, durch halt den besagten Mathelehrer, dass ich halt gesagt habe, okay, wenn ich jetzt noch mal ein TCG anfange, dann jetzt nicht irgendwie was weirdes Kleines, wo ich alle 3 Monate, wenn die Sterne richtig stehen, mal zum Spielen komme, sondern irgendwas, was ich relativ konstant, in der Nähe, regelmäßig auf einer hohen Competitive Level quasi spielen kann. Und da war halt Magic die offensichtliche Wahl. Siehst du da bei Flesh and Blood einen ähnlichen Weg? Oder glaubst du, dass es da auch was ist, was für länger angelegt ist? Oder besteht die Gefahr, dass es nur so ein Hype ist und danach hört es auf?
Also, die Stimmen im Internet sagen, es ist ein Hype. Ich persönlich finde, dass das Ding so gut ist, dass es bleiben kann. Es gibt es aber mehrere TCGs, die das schon hatten und auch haben. Wenn ich mir allein bei uns im Laden angucke, wir hatten auch Warhammer Champions da. Das ist ein sehr, sehr cooles Kartenspiel im Warhammer-Universum. Aber irgendwann ist die Community einfach weggebrochen, weil die Leute das nur als Zweitformat gesehen haben. Ja. Immer sobald etwas ein Zweitformat ist, ist es gefährlich.
Ja.
Ich glaube aber, dass gerade Flesh und Blood, ähnlich wie Pokémon, wie Yu-Gi-Oh! Und wie Magic, die Chance hat, ein Main-Format für viele Spieler zu werden. Mhm. Die dann nicht sagen, ich bin Magic-Spieler, aber ich spiele auch Flesh and Blood, so wie ich das zum Beispiel aktuell mache. Sondern ich glaube tatsächlich, dass gerade Flesh and Blood die Chance hat, vieles richtig zu machen. Weil die Entwickler hinter Flesh and Blood, die haben jetzt schon ein Turniersystem auf die Beine gestellt. Sie haben erstens, was ich großartig fand, einfach die Magic-Judges gefragt, ob sie noch mal über die Regeln drüber gucken wollen. Sie haben sich an der Judge Academy Vorbild genommen, wie sie ihre Judges ausbilden werden. Also da ist sehr viel Gedankengang dahinter. Da ist sehr viel Kopf auch dahinter. Nicht nur das Finanzielle, sondern eben auch das, was da reinkommt. Die Leute leben dafür.
Ja.
Plus halt das ganze Finanzielle, was dahinter steht. Ich glaube nicht, dass es günstig war, dass Wizard das Edge Spoiling benutzen durfte. Ich glaube nicht, dass das günstig war. Ehrlich nicht.
Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Reise da noch weitergeht und ob man sich Gedanken machen muss, dass das eine tatsächliche Alternative wird. Denn eine Frage, die ich halt mich auch immer wenn ich mir überlege, ein neues Hobby anzufangen oder ein neues TCG anzufangen, ist immer die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wie und wann und wie oft möchte ich das spielen? Ja. Und was halt das Problem ist bei neuen TCGs, ist, dass sie halt nicht diese etablierte Local Game Store Struktur mit den VPN Stores haben, mit FNM, was ein etabliertes Ding ist, wo alle wissen, alle Magic Spieler, die, sag ich mal, eine gewisse Competitiveness erreicht haben, die sagen, okay, wir wissen, freitags kann ich in einen Local Game Store gehen, der das unterstützt, und ich kann erwarten, dass ich da Magic spiele. Und das ist halt einfach was, wenn das irgendwann mal bei Flesh and Blood quasi angekommen ist, so diese Selbstverständlichkeit, dann wäre es, glaube ich, erst interessant für mich, was natürlich jetzt, gerade wenn dieses TCG gerade am Anfang ist, natürlich sehr überheblich klingt, aber für mich halt persönlich als Spieler ehrlich gesagt nichts anderes wirklich in Frage kommt, wenn ich ehrlich bin, weil ja,
kann ich komplett verstehen, bin ich auch voll bei dir tatsächlich.
Ja, und ich meine,
das ist ja das Schöne, was wir bei Magic haben, deswegen finde ich das ja auch so wichtig, dass auch wenn so viele Hype-Sachen aufkommen, aktuell ist Pokémon ja auch mega am Hype am Kommen und ein neues TCG mit Flesh and Blood. Ich finde es halt trotzdem schön, dass man sich trotzdem darauf zurückbesinnt, warum man dann Magic-Content macht. Weil wir könnten natürlich auch sagen, jetzt mit Radio Ravnica, hey, wir machen einfach einen TCG-Podcast draus.
Ja, nee.
Ja, genau. Ja, nein. Ja. Das ist genau die Antwort, die ich auch direkt geben würde. Weil allein Magic alleine füllt so viel, was die TCG-Welt angeht. Du brauchst nichts anderes nebenbei. Du musst nicht jedem gefallen.
Genau. Und das hat ja natürlich.
Du musst Spaß dran haben.
Genau. Und Magic Content im Allgemeinen und ich glaube auch wir im Speziellen haben oder profitieren einfach aus dieser Nischigkeit auch in gewisser Weise. Ja. Wenn wir jetzt anfangen würden, das so mehr und mehr zu verwässern, wenn wir jetzt noch sagen, okay, wir packen Pokémon TCG News rein und Yu-Gi-Oh! News, dann sind wir halt irgendwann, dass wir dann vor einer Stunde Podcast ungefähr irgendwie dann nur noch so 20 Minuten überhaupt nur über Magic reden. Und dann sind halt sehr viele Leute, die halt sagen, okay, ich interessiere mich nicht für Pokémon, ich interessiere mich nicht für Yu-Gi-Oh!, ich interessiere mich nicht für Flesh and Blood, die dann sagen, okay, warum höre ich das dann noch? Und das ist eigentlich.
Ja, genau. Und das kommt ja noch dazu, dass auch wenn ich Flesh and Blood gut finde, auch wenn ich Yu-Gi-Oh! Nebenbei noch spiele und Pokémon noch bestimmt irgendwo ein paar Karten rumliegen habe, ich bin Magic-Spieler und das ist mein Haupthobby, was das angeht. Mhm. Einfach auch zeitlich gesehen, ganz einfach. Neben YouTube und so weiter zu machen, weil das frisst natürlich auch in wenig Zeit, ganz wenig, aber es frisst ein wenig Zeit. Mhm. Und warum soll ich mich da mit was anderem großartig befassen? Warum soll ich ein schlechtes Produkt abliefern, nur um zu versuchen, noch zwei, drei Leute mehr zu erreichen, wenn ich die Leute, die ich erreichen möchte, die Leute, die Spaß dran haben, zum Beispiel diesen Podcast zu hören, wenn ich da mich drauf konzentrieren kann, sagen kann, hey, wenn die glücklich sind, wenn es denen Spaß macht, dann reicht mir das erstmal.
Ja. Das wird auf jeden Fall, sollten wir irgendwann mal uns erweitern wollen. Und wir machen tatsächlich irgendwann mal, weiß nicht, ein Pokémon TCG Podcast mit dem Namen Radio Raichu, wird genau diese Stelle der Punkt sein, wo dann Leute zuschneiden und sagen, sie haben es gesagt, sie wollen es nicht machen, sie haben es trotzdem gemacht. Nein, also keine Sorge. Das Ding ist halt tatsächlich, wie du schon meintest, mit ich bin auch großer Fan von anderen TCGs. Ich habe einen Stapel Duel Masters Karten, wo was gewiss
ich auch,
die seltensten, also die wenigsten Leute wissen überhaupt noch, was das überhaupt ist.
Doch, ich habe 2 Duel Masters Deck. Wenn ich dich besuchen komme, bringe ich die mit.
Sehr gerne. Vielleicht kannst du mir dann helfen, wie man überhaupt ein Duel Masters Deck baut, weil ich habe einen Stapel Karten, keine Ahnung, was ich damit machen soll.
Gar kein Problem. Auch das ist ein Spiel, wo ich der eine Junge am Schulhof war, der dieses Spiel spielen konnte.
Und genau dasselbe habe ich mit Yu-Gi-Oh!-Karten, habe ich auch noch ein paar zu Hause rumliegen. Aber eben bei Pokémon habe ich halt irgendwann gesagt, weil ich das Spielprinzip so cool finde, weil ich das sehr großer Fan von dem Pokémon Gameboy-Spiel damals war, Pokémon TCG Gameboy-Spiel. Habe ich mir einfach mal so 2 Starterdecks geholt. Ich glaube, das Pokémon Pikachu und Evoli Starterdeck zu den damaligen Editionen, die rausgekommen sind. Und die habe ich halt schön gesleeved bei mir im Brettspielregal. Das heißt, wenn ein Kumpel vorbeikommt, der sagt, ey, Pokémon TCG, oder? Kann ich das halt rausholen? Wir beide nehmen uns ein Deck und zocken einfach. Und
ist dann halt auch eine Art von Brettspiel.
Eben. Und ähnlich können Leute das mit Magic machen. Ähnlich kann man das theoretisch mit Flesh and Blood oder Force of Will oder mit den ganzen anderen Spielen machen. Oder man geht halt wirklich Deep Dive rein und zockt es so extrem und macht Content so, wie wir es machen. Es kann so oder so gehen, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist aber auch schön, weil man halt in diesem Hobby auch so viele Facetten hat.
Ja.
Du hast ja auch gerade eben schon erwähnt, du hast die Magic Stories, du hast, wie gesagt, Artworks, du hast Leute, die sich nur mit einem Format beschäftigen, wie Draften oder Modern oder Legacy oder Pioneer oder Standard. Leute, die sich nur mit Arena auseinandersetzen, Leute, die sich nur mit Modo auseinandersetzen, Leute, die sich nur mit dem Finance auseinandersetzen, Leute, die sich nur darum auseinandersetzen, anderen Leuten die Regeln zu erklären. Du hast Leute, die sich da hinsetzen und sagen, hey, ich habe von allem keine Ahnung, aber ich mag meine Decks. Hier ist meine Commander-Anthologie. Wir spielen jetzt einfach Commander und ich weiß noch nicht mal, was Commander bedeutet.
Ja.
Das ist alles dasselbe Spiel. Und das finde ich halt so großartig, welche Leute man da auf einmal sieht. Du siehst Leute im Anzug. Du siehst Leute, die ihre Kinder mitbringen. Mhm. Du siehst Leute, die verlüttert mit langen Haaren da rumlaufen und denken, sie wären cool, weil sie mal ein YouTube-Video gemacht haben. Du hast fast alles in diesem Hobby. Das ist so schön. Deswegen mag ich Magic so ungemein.
Eben. Und ich glaube, das beste Zitat, was ich da mal gehört habe, ich weiß nicht, ob von Mark Rosewater oder von jemand anders von Magic, ist, Magic ist nicht ein Spiel, sondern viele Spiele.
Ja.
Und ich glaube, das trifft's halt, warum es halt so, warum es so tief geht. Weil diese Historie, diese vielen verschiedenen Formaten, die ganzen Veränderungen, die sich über die Jahre getan hat, das ist halt einfach, es gibt nicht ein Magic, es gibt Magic diese Sparte, Magic diese Sparte, Magic diese Sparte, Magic nur zum Sammeln, Magic nur Finance, alles, was du eben genannt hast. Und das macht's halt auch so sehr attraktiv und, wie ich finde, auch einfach sehr schön und warum ich sehr froh bin, Teil dieser Community sein zu dürfen. Aber ich würde sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war ein schönes Schlusswort.
Das können wir gerne irgendwann mal zu gegebener Zeit gerne mehr wieder machen. Von unserer Seite aus, also wir wünschen euch sehr schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten oder was auch immer ihr zu dieser Zeit feiert. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören und sehen uns dementsprechend nächste Woche wieder mit einer regulären Folge Radio Ravnica. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War sehr schön.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir uns, beziehungsweise sehen wir uns, wie eben schon gesagt, nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.